Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute Gladiatoren. Die Gladiatoren. Gladiatore.
Res. Ja, könnte man sagen, Gladiatore, das wäre dann ein gestrickter Plural.
Ist es nicht Gladiatorii? Ich habe
Latein
so schlimm und war so schlimm.
Ja, es ist auf jeden Fall ans Lateinische angelehnt. Vermutlich ist beides falsch und es ist irgendwas ganz anderes. Ja, wir haben uns mit den Gladiatoren beschäftigt und zwar mit parasitärer Publizität.
Parasitäre Publizität im Römischen Reiche.
Jawohl, weil es im Kino den Gladiator 2 gibt im November. Ah. Und wir dachten, Gladiator 1 war wirklich einer der erfolgreichsten Kinofilme, so Anfang der 2000er. Und viele haben den gesehen und fanden den toll, wobei wir auf dieses, ob sie es toll finden, natürlich noch kommen werden. Und Gladiator 2, der kommt also jetzt in die Kinos und der ist mit 400 Millionen Euro Produktionskosten schon an der oberen Kante der teuren Filme angelangt. Ich glaube, er ist an Platz 2 oder 3, jedenfalls 400 Millionen und die musste auch erstmal einspielen.
Jetzt wird halt hier ein Filmpodcast, hätte ich auch nicht mitgerechnet.
Ja, eben. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, naja, wir werden jetzt mal publikumswirksam, weil uns ja so wenig Leute hören.
Ja,
und haben gedacht, was waren denn eigentlich diese Gladiatoren? Und haben dann so ein bisschen rumrecherchiert und auch wirklich ganz interessante Gesprächspartner gefunden, die einfach gesagt haben, also es gibt es vermutlich seit dem 4., möglicherweise 3. Jahrhundert vor Christus. So ganz sicher ist man sich da nicht. Man hat so Grabbeilagen gefunden, in denen Darstellungen zu entnehmen waren. Da könnte es sich um Gladiatorenkämpfe gehandelt haben. Das würde auch mit dem übereinstimmen, dass es dann tatsächlich Berichte gibt aus der etwas späteren Zeit, dass also bei honorigen Verstorbenen ein Gladiatorenkampf am Grab stattgefunden hat, um den Verstorbenen zu ehren und ihm sozusagen nochmal dann schon posthum zu beizupflichten.
Moment, ich hack dir den Schädel ab, um den Typen zu ehren, den wir gerade beerdigen.
Ja, also dann, das ist, ich habe dir schon mal gesagt, du sollst aufhören, hier das mit Cola-Büchse und ähnlichen Dingen in der Hand
zu beurteilen. Ja, schon klar. Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass es darum geht, dass also noch einer stirbt sozusagen. Der Schneiderwald ist tot, wir töten jetzt auch noch entweder den Müller oder den Meier. Mal gucken, das sollen die selbst entscheiden, hier habt ihr ein Schwert.
Ja, pass auf, es wurde aber auch so gekämpft, dass nicht immer einer tot blieb dabei. Also das gibt es natürlich auch, weil also wenn du zu feste zuschlägst, dann ist es eben so. Also es wurde, sagen wir mal, billigend in Kauf genommen, aber das war nicht das eigentliche Ziel, jedenfalls nicht am Anfang.
Oho, so, ich dachte, siehst du?
Ja, und wir sind ja 4. Jahrhundert vor Christus. Also wir sind jetzt noch lange nicht bei dem Gladiator 2 Film oder auch 1. Da reden wir vom 1. und 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Das ist also wirklich eine völlig andere Zeit. Und diese Gladiatorenkämpfe, die sollten etwas darstellen, nämlich bestimmte Wesenszüge, zum Beispiel des Verstorbenen oder der Römer im Allgemeinen. Also sie waren tapfer, sie waren mutig, sie hatten sehr viel Kraft und sie waren eben ganz tolle, großartige Kämpfer, die mit wilder Entschlossenheit ihre eigenen Werte vertreten und durchgesetzt haben. Und durch sie, also durch diese Gestalten, die dann von den Gladiatoren, ich sag mal in Anführungsstrichen sozusagen dargestellt wurden, ist dieses Imperium Romanum groß geworden. Und man könnte sich jetzt überlegen, ist das jetzt, ich sag mal, Sport oder ist es eher eine Freizeitgestaltung? Und ich tendiere dazu, es war eine Freizeitgestaltung für reiche Leute, weil nämlich diese Kämpfe wurden von den Reichen bezahlt. Das heißt, die haben sich da, ich sage jetzt mal am Wochenende oder an irgendeinem Tag, an dem sie Zeit hatten, es sich gut gehen lassen und haben sich so ein paar Jungs geholt, die dann eben da für sie diese Gladiatorenkämpfe machten.
Ja.
So, und daraus ist dann geworden, dass nicht nur Reiche, sondern das Plebs, also das Volk, auch zu diesen Kämpfen gekommen ist. Zunächst einmal so am Rande zustehend, also einfach mal zuguckend. Und die Zahl wurde immer größer und dann ist das wie heute, dann haben die Politiker gedacht, ach guck mal, da sind die ganzen Leutchen, da können wir doch wunderbar, ich sag mal, Wahlkampf machen oder können uns beliebt machen und publik machen. Und um das zu tun und das uns dann noch etwas besser für die Leute zu gestalten, wurden dann also einmal Tribünen gebaut. Dann gab es natürlich freien Eintritt und dann gab es etwas zu essen und zu trinken. Und dann konnten die sozusagen sich diese Politiker angucken und die Herrschaften, die also im Imperium Romanum was zu sagen haben wollten. Und gleichzeitig wurden die Kämpfe immer bombastischer. Es gab das kennen wir nun alle auch, regelrechte Ausbildungsschulen. Also Spartakus ist so einer gewesen. Und in diesen Schulen, die von professionellen, ich sag mal, Schwertkämpfern betrieben wurden, da gab es also verschiedene von, die einen bildeten aus den Schwertkämpfern, die anderen mit Fangnetzen, die dritten mit Keulen, die vierten alleine oder in der Gruppe und die fünften dann schließlich auch gegen wilde Tiere, was wohl erst später dazu gekommen ist. Und irgendwann fand das dann alles statt, ja, wie soll ich sagen, in einem Stadion, sagen wir mal mit unseren Worten, mit Tribüne, mit Essen und Trinken. Mhm. Und der jeweilige Besitzer der Sklaven oder der Besitzer der Sklavenschule oder auch ein Herrscher, der sich einen Sklaven sozusagen für sich geholt hat, um ihn dann in den Ring zu schicken, damit er für ihn kämpft, der wurde dann besonders ausgestattet mit tollen Edelmetallen und mit eigens hergestellten Waffen. Und damit wurde dem Ganzen sozusagen der notwendige Glanz verliehen. Und das ist dann etwas, was für die Leute sehr attraktiv war. Und das Ganze hat gehalten bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts. Am Beginn des 5. Jahrhunderts in Rom, nur in Rom, nicht woanders, ist es wohl zu einem Zwischenfall gekommen, aha, weil ein Mönch sich wohl irgendwie in diese Arena geschmuggelt hat, um diese Kämpfe zu beenden. Und der wurde dann schlicht und ergreifend vom Publikum gemeuchelt. So, und als der arme Mönch tot war, hat dann der Kaiser gesagt, jetzt ist Schluss damit, wir machen das in Zukunft überhaupt nicht mehr, ihr seid wohl verrückt geworden. So, also wir reden im Grunde genommen von 1000 Jahren ungefähr, in denen diese Kämpfe stattgefunden haben. Und diese Kämpfe waren für Rom und für das Imperium tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eine wichtige Errungenschaft, ein wichtiger Zeitvertreib, ein wichtiges Vergnügen. Und das darf man eben nicht mit unseren heutigen Maßstäben irgendwie vergleichen, weil dann wäre es der nackte Wahnsinn. Also, dass man sich Leute gegenüberstellt mit geschliffenen Schwertern, die also wirklich töten, das ist natürlich heute nicht vorstellbar. Andererseits, es gibt ja diese Käfigkämpfe.
Ja.
Da geht man nicht bei drauf, das weiß
naja,
ich nicht.
Naja, im Zweifelsfall.
Aber es kann
Zweifelsfall,
schon sein.
Ja, eben, im Zweifelsfall halt ja, schon. Und es musste auch explizit verboten werden, damit es nicht immer wieder stattfindet. Ne?
Ja, aber es findet immer noch statt, oder?
Ja, aber halt jetzt nicht in großen organisierten Maßstab, ja, Bundesliga oder sonst wie was.
Okay, ich wollte nur sagen, das ist sozusagen, ich sage jetzt mal, in etwa vergleichbar. Und es gibt auch eine Faszination dafür, damals wie heute.
Was ich daran auch so faszinierend finde, heute auch, heute aber eher so als im Sinne der Abweichung, ist der Wert des Menschenlebens. Und das, ich würde gerne mal verstehen, wie hat der Durchschnittsrömer, also was war dem Durchschnittsrömer sein eigenes Leben und das Leben anderer Leute wert? Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber ich glaube, dazu müsste man mit Ihnen persönlich sprechen und zwar sehr ausführlich. Ne?
Das müsste man tun. Aber man könnte eine Theorie aufstellen, die vermutlich relativ nah an die Wahrheit kommt. Also am Anfang des Imperiums, ich sag mal so vorchristliche Zeit, erstes Jahrhundert nach Christus, da war klar, dass die Römer für ihr Imperium selbst eintreten mussten. Und das taten sie, indem sie mit einer sehr starken militärischen Macht in ihre Provinzen sozusagen einmarschiert sind und dort annektiert haben, sagen wir es mal.
Ja, okay, das ist ja letztendlich.
Ja, da waren sie es selber. Ja, war der Wert des Lebens wurde gegeben für die Größe des Imperiums. Also ja, sie waren Teil dieses Wachstums und haben das auch genau so empfunden. Sonst wären die ja nicht wie die Irren durch die Gegend gezogen und hätten alles Mögliche annektiert. Dann merkten sie, als das Imperium richtig, richtig groß wurde. Also nur so mal zur Vorstellung. Mindestens ein Drittel, vielleicht auch ein bisschen mehr, der Weltbevölkerung damals gehörten im 2. Jahrhundert zum Imperium Romanum. Das ist eine unfassbar große Zahl. Das schafft selbst Indien und China heute nicht. Und die haben schon wirklich sehr viele Menschen. Und im Vergleich eben, man kann das ja nicht miteinander so gut vergleichen, es waren natürlich in der Zahl sehr viel weniger Menschen, aber in der Ausdehnung sehr viel mehr. Da ist auch das Russische Reich relativ bescheiden gegen, wenn man sich das Imperium Romanum anschaut. Wobei es nicht in so vielen Zeitzonen war. Das wird jetzt aber zu detailreich. So, irgendwann haben die Römer gemerkt, wir haben zu viele Grenzen. Also das, was die Europäische Union auch immer merkt, wir haben 14.500 Kilometer Außengrenzen, die man nicht verteidigen kann. Das geht nicht. Du kannst da nicht jeden Zentimeter sozusagen mit dem Stacheldraht versehen. Das wird nicht funktionieren. Das haben die Römer auch gehabt, das Problem, und haben sich dann überlegt, wie machen wir das, und haben sich dann Leute herangeholt, die für sie die Verteidigung dieses Imperiums übernommen haben, und sie selber haben sich lieber ins Hinterland begeben. Klar. Und Schweine gezüchtet.
Auxiliartruppen, ja.
So ist es. Und das waren übrigens Germanen. Und
ja, oder Spanier oder sonst was, also je nachdem, wer was konnte. Ne? Die einen konnten besser Speere werfen, die anderen konnten besser reiten, und die haben sie sich dann halt so zusammen.
Ja, genau. Die, es waren also hier in unserer Gegend hauptsächlich Germanen. Ja. Und die haben dafür das Risiko in Kauf genommen, dass nicht etwa nur einzelne Germanen gekommen sind, sondern die kamen ja in Heeresverbänden. Ja? Das waren dann immer, keine Ahnung wie viele, sagen wir mal 100, 200 Leute, gut bewaffnet, gut ausgebildet, kampfeswillig und entschlossen, die gesagt haben, jawohl, mein Kaiser, das machen wir. Wir stellen für dich die Grenze sicher. Punkt.
Es waren so, sogar mehr. Ich habe witzigerweise mit einem Historiker über Auxiliartruppen gesprochen.
Okay.
Das waren bis zu 1500 Leuten hatten die.
Okay.
Ja? Am Limes, also an den Außengrenzen dann. Ne?
Kommt so, und die, dann sind die da und dann merken die, ach guck mal, das ist gar nicht so blöd da in diesem Imperium. Die haben Wasserklos und die haben überall schöne Gebäude und die
Thermen,
Straßen und ab, 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 ab. So. Und dann fangen die an, in dieses Land einzusickern, und das haben die Römer offenbar in Kauf genommen. Die haben gesagt, okay, dann müssen wir die halt irgendwie reinlassen und mit ihnen einen Deal machen, also Bürgerrechte geben und so weiter. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Germanen gesagt haben, ach, wir können eigentlich auch alles haben. Ja, und dann machen wir halt eben mal den Sack zu. Also, ich sag mal, die am Anfang beim Aufbau und Ausbau des Imperiums waren die Römer selbst mit dem Schwert in der Hand zur Sache. Als es dann groß war und es nur noch darum ging, oder was heißt nur noch, es darum ging, sozusagen den Bestand zu erhalten, weil mehr zu erobern gab es nicht, außer man hätte sich nun wirklich in die zentralafrikanischen Regionen begeben oder noch weiter nach Osten, also hinterm Hindukusch noch oder sowas. Das war für die nicht attraktiv, deswegen haben sie es gelassen, haben es versucht zu sichern, was nicht gelungen ist. Das Reich ist dann ja sehr schnell abgebröckelt. Und insofern ist das schon eine gute Frage und aber auch eine, die man annähernd jedenfalls, ich glaube es, zu beantworten weiß. Also, weil anders wäre das nicht gut zu erklären, was da dann, ich sag mal, im 3., 4. und 5. Jahrhundert nach Christus passiert ist.
Ja, aber ja, nee, aber ja. Nee. Also das ist ja, wenn ich jetzt, ja, das ist so, also ich glaube, ich habe mich dann ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also, dass du natürlich, also ne, das ist jetzt so, wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland angegriffen würde oder sowas, wäre ich vermutlich, erzählt sich natürlich schön, wenn man im Warmen sitzt, würde ich vermutlich auch zur Waffe greifen und dieses Land und den Liberalismus, die Demokratie und so weiter verteidigen wollen. Die Amis, die sind in den 1940er Jahren, sind die gegen das Deutsche Reich aufgestanden und haben sich auch töten lassen für die Freiheit, für den Liberalismus. Also für den Erhalt einer Gesellschaftsordnung, die mutmaßlich die beste ist, die wir bisher erfunden haben. Was ich jetzt eigentlich meinte, ist eher so dieses, naja, da sind halt so Leute, die schlagen sich gegenseitig den Schädel ein. Und das machen die mehr oder minder freiwillig. Wie egal ist es denen eigentlich, ob sie leben oder sterben? Weißt du,
wie
ich meine? Den Kämpfern.
Den Kämpfern?
Ja.
Ah, okay, das war was anderes. Die Kämpfer kamen ja teilweise gar nicht aus Rom. Das waren ja Syrer oder aus irgendwelchen Provinzen kamen die, ja. Und also die eine Hälfte, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, war da nicht freiwillig, sondern das waren Sklaven, die wurden, siehe Spartakus, die wurden dann nicht zur Feldarbeit eingesetzt, sondern die wurden dann Kämpfer. Weil sie
aber dann mache ich das halt nicht. Weißt du?
Ich kämpfe
nicht für dich. Ja, dann bringe ich dich um. Ja, dann bring mich halt um. Ich sterbe ja sowieso. Ja,
das mag auch passiert sein, aber da wiederum, das kannst du nicht beurteilen mit Chips und Cola-Dose, sondern da musst du dich zurückversetzen ins erste Jahrhundert nach Christus, und das geht nicht.
Darum sage ich, wahrscheinlich muss man das mit denen persönlich besprechen, um einfach das Weltbild, das Menschenbild, das alles wirklich zu verstehen.
Das ist nicht überliefert, aber dass die einfach gesagt haben, dann bring mich doch um, das war für die völlig undenkbar. Also da gab es immer noch wirklich martialische Verhaltensweisen, und da passte das überhaupt, aber wirklich auch überhaupt nicht rein. Und insofern wird diese Alternative die war nicht vorhanden. Also wenn jemand gesagt hat, du kämpfst jetzt, dann wurde gekämpft oder er wurde gleich umgebracht, und das hat er versucht zu verhindern. Also insofern ist das schon eine blöde Situation, also blöd ist nicht richtig, eine dramatische Situation.
Ungünstige Situation.
Es verlief ungünstig, genau. Also jedenfalls, ich finde ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich finde viel interessanter, warum sich in Europa im Jahr 2024, 2025 Menschen dafür interessieren und an der Kinokasse einen Zehner hinlegen, um sich diesen Film anzugucken. Und die Frage auch wäre, sind es mehr Männer oder Frauen? Wahrscheinlich sind es mehr Männer. Ich kann das nicht statistisch
eventuell belegen. Aus demselben Grund, nee, das muss der gleiche sein. Oder vielleicht ist es sogar derselbe. Aus dem gleichen Grund, aus dem die Leute sich für solche Sendungen wie unsere hier oder wie eure da eine Stunde History interessieren, oder? History.
Das glaube ich nicht.
Also, meinst du nicht? History Reenactment. Mach mal ZDF an.
Naja, ich weiß nicht.
Also das sind ganz viele Römer mit unglaublich guten Zähnen, wenn du da mal drauf achtest.
Ja, ich habe das damals schon mal gesagt. Wir haben ja mal was über diese ganzen Viking-Series gemacht. Also da gibt's ja, glaube ich, 3 oder 4. Und da siehst du ja nur schlecht Erzogenes. Ja, das ist ja nur alles Müll. Da werden Frauen vergewaltigt und geschlagen. Da werden Kinder in den Wald geschmissen und so weiter und so weiter. So, das sind schlecht angezogene Jungs mit Undercut-Schnitt, komischerweise. Und die laufen da rülpsend und prügelnd über den Bildschirm und tun so, als gäbe es keinen Morgen. Ich sag jetzt mal so rein spekulativ. Ich glaube, es gibt viele Männer, die finden das gut. Und die sehen darin auch so ein bisschen ein ihnen verwehrtes Weltbild. Und vielleicht sind die immer noch so ein bisschen Jäger- und Sammlertypen. Ach,
meinst du das? Meinst du die,
ich glaube, dass das so ist, ja. Ich glaube, dass das so ist.
Das ist anders, immer noch
es sind Millionen nicht. Leute, die da reingehen. Das ist irgendwie.
Ja, aber das kann
es gibt aber auch noch dann Gegenstück.
Steinzeit-Honks, das kann doch nicht sein.
Warte, das sind keine Honks. Das sind ja, die laufen ja jetzt nicht mit der Machete durch den Supermarkt. Ja,
sie würden gerne, wenn ich dich
richtig vielleicht.
Verstehe. Ja, eben.
Ja, es ist ja nur eine These. Ich will ja nur sagen, es ist auf einem anderen Punkt. Und zwar, viele von uns kennen die Serie Crown.
Crown, ja.
Ja, natürlich. Englisches Königshaus, ja, Lilibet. So, Lilibet, wenn du das anguckst, dann denkst du dir auch, ja, was ist jetzt eigentlich faszinierend daran? Es ist im Grunde genommen, das eine ist das Verborgene, nämlich das royale Rückzugsgefecht auf, keine Ahnung, Buckingham Palace oder so oder Windsor. Und das andere ist das Verbotene.
Man merkt schon, dass du nie Fiction produziert hast. Das ist eine Soap. Darum funktioniert das.
Ich weiß es wohl. Aber, ja. Aber diese Soap hat einen Inhalt. Das ist der Blick in eine nicht erreichbare Welt. Und das andere ist auch eine Soap, der Gladiator nämlich. Uh-huh. Das ist der Blick in eine verbotene Welt. Du darfst so nicht sein.
Ja, Stellvertreter metzeln.
Ja, wie immer du das willst. Jedenfalls, du hast dich gefälligst zu benehmen. Und wenn du das nicht tust, ja, wenn du dich da rausbeamst und sich so verhältst wie so ein prügelnder Idioter in diesem Wikingerfilm, dann sitzt du im Knast. Und deswegen tust du das nicht. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht trotzdem vielleicht machen würdest, ab und zu mal. Vielleicht ist das auch sozusagen die Erklärung dafür, warum Menschen durch den Wald rennen und sich mit diesen roten Kugeln abschießen.
Sublimierte Gewaltfantasien, meinst du?
Ja, wie du das immer so schön sagen kannst. Mhm. Ich bin ja kein Soziologe, aber das klingt sehr
Psychologie,
gut.
Aber macht nichts. Oh,
Psychologie, noch besser. Du weißt, was ich meine. Also, dass du einfach sowas unterdrückst und dann sitzt du da am Kiel,
das noch aus.
Ja, mal diese Typen, Mann, ist das nicht geil? Ja. So, und ja, schon ist der Zehner in der Kinokasse.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 4. November 2024 auf DLF Nova.
Ist nicht tot.